Seit langem spielt man hierzulande ein Stück vor großem Publikum. Darin bringt eine Mörderbande voll Hass die eigenen Väter um. Da treibt die handelnden Gestalten mörderische Gier nach Macht. Die Alten, die die Macht verwalten, ziehen noch Profit aus dieser Schlacht. Ihr macht mit Mördern Attentätern jetzt eure Unrechtspolitik, stempelt Christen zu Verrätern dieser jungen Republik. Auf Kommunisten, Demokraten drescht ihr unbarmherzig ein. Von euch wird dieses Land verraten, das soll euch nicht vergessen sein. Ja, Terror und Staat, was da so geschieht, was könnte man glauben, wenn man das so sieht? Die essen zusammen von einem Teller, die haben zusammen Leichen im Keller. Freunde, Genossen, die haben beschlossen, der Demokratie den Hahn abzudrehen.
Ich habe mich über Celle informiert, über den Sprengstoffanschlag auf die Justizvollzugsanstalt in Celle und will euch jetzt vor allen Dingen mal einen Ablauf geben, wie das überhaupt angefangen hat. Das war Anfang 1978 im Januar, haben im Jugendzentrum in Salzgitter, also nicht in Celle, sondern in Salzgitter, im Wilden Huhn, so heißt das Jugendzentrum, drei Männer. Das waren wahrscheinlich oder ziemlich sicher Manfred Berger, Zeljko Susic, das ist ein Kroate, und wahrscheinlich Klaus-Dieter Ludil sind aufgetaucht und gaben sich als Sympathisanten der politischen Gefangenen aus und wollten mitmischen im Jugendzentrum. Das haben sie dann gemacht, indem sie Flugblätter gedruckt haben und Fresspakete gepackt haben, die dann diese politische Gefangene in den Knast reingeschickt worden sind. Aber die drei Männer sagten, dass sie mehr wollten und dass sie planten, den Sigurd Debus zu befreien. Als Beleg dafür haben sie eine geheime Nachricht von diesem Debus gehabt, ein sogenannter Kassiber. Und das war ihr Beweis dafür, dass also das echt ist, was sie da tun. Am 6.2.1978 hat die natürlich uneingeweihte Kripo in Salzgitter einen schwarzen Mercedes gestoppt, weil die Bremslichter nicht funktionieren. Und der Fahrer ist jedoch geflohen, ließ aber in der Sackgasse das Auto im Stich und entkam. Im Auto fand die Polizei einen gefälschten Ausweis für Debus, Kleidung in seiner Größe und 36 Schuss Munition. Und die Kripo ist dann natürlich davon ausgegangen, dass das ein lange und sorgfältig geplanter Befreiungsversuch für den Debus hätte werden sollen. Im Mai 1978 taucht dieser Berger in Hannover auf und trifft ein ehemaliges Mitglied der sogenannten Debus-Gruppe und macht ihm den Vorschlag, Debus gewaltsam zu befreien. Knarrer hat er gleich dabei gehabt. Doch der ehemalige Mitstreiter hat abgelehnt und auch der Hinweis von Berger, er wäre damals in Salzgitter bei diesem missglückten Befreiungsbesuch beteiligt gewesen, überzeugt nicht. Das ehemalige Mitglied der Debus-Gruppe hält Berger für einen Spitzel. Parallel zu Bergers Versuch, einen Anschlag zu provozieren, sucht der Kroate Susic in Frankfurt die heutige Abgeordnete der Grünen im Europaparlament, Brigitte Heinrich, auf und erzählt, dass ein ehemaliges Mitglied des Frankfurter Gefangenenrates ihn dazu veranlassen wolle, Sigurd Debus aus dem Knast in Celle zu befreien. Der Kroate, der sich als Hugo vorstellte, erwähnte seine Beziehungen zu einem Manfred und Klaus, von denen sich später herausstellte, dass es sich um Klaus-Dieter Ludil und Manfred Berger handelte. Brigitte Heinrich, so hat sie einen Reporter vom Monitor berichtet, versuchte den Kroaten von seinen Aktionen abzubringen und verlor ihn dann aus den Augen. Nachdem sich alle drei Anläufe Leute aus der linken Szene zu einer Befreiungsaktion von Sigurd Debus zu bewegen als Misserfolg herausgestellt hatten, nahm der Verfassungsschutz die Geschichte endgültig selbst in die Hand. Mit Hilfe eines Sprengmeisters der GSG 9 folgte jetzt der Anschlag auf die Zeller Knastmauer. Ludil und Berger, nach denen die Kripo nun bundesweit fahndete, mussten erstmal verschwinden. Zusammen mit Susic tauchten sie in Amsterdam unter, wo sie aber auch nicht untätig blieben, sondern wiederum einen Mann aus der alten Debus-Gruppe besuchten. Offenbar wollten sie in Erfahrung bringen, wo die 600.000 Mark, die aus Banküberfällen stammten, die unter anderem Debus zur Last gelegt wurden, abgeblieben waren. Wiederum ohne Erfolg. Von Amsterdam aus ging es dann nach Paris. Von dort hinterließen die drei unterschiedliche Spuren. Ludil wurde in Hamburg gesichtet und im Frühjahr 1979 begnadigt. Er bekam damit rund 7 Jahre, die er noch hätte in Celle absitzen müssen, erlassen. Susic machte sich im Herbst 78 noch einmal an Brigitte Heinrich heran und versuchte ziemlich penetrant, ihr Sprengstoff anzudienen. Brigitte Heinrich erklärt sich heute diese Versuche mit dem Prozess, der unmittelbar bevorstand und in dem die Staatsanwaltschaft ihr auf dünner Basis illegalen Waffenbesitz nachweisen wollte. Berger wurde am 18.03.81 erneut von der Kripo verhaftet. Dass er zu diesem Zeitpunkt noch immer für den V-Schutz arbeitete, zeigten die bei ihm gefundenen falschen Papiere. Seinen zweiten Job, den Autoklau, musste er jahrelang unter den Augen der Verfassungsschützer betrieben haben, wobei ihm seine Abdeckung natürlich zugute kam. Jetzt wechseln wir die Szenerie und gehen nach Bonn. In Bonn wurde gestern in einer Sondersitzung des Bundestagsinnenausschusses über den Zeller Anschlag unterrichtet. Der Kreis der Verantwortlichen und Mitwisser dieses staatlich inszenierten Sprengstoffanschlags ist recht illustrer. Er bewegt sich auf Ministerpräsidenten- und Innenministerebene, auf einen Brief des damaligen Kanzlers Schmidt, der auch seine Mitwisserschaft beweisen würde, wartet im Moment nur ganz Bonn. Gleichzeitig wird immer deutlicher, dass der sogenannte Erfolg dieser mit Cowboy-Mentalität inszenierten Bombenaktion immer fragwürdiger wird. Dass ein Mord verhindert worden sei, wie Albrecht noch gestern stolz verkündet hatte, stellte sich als falsch heraus. Und zu einer 5-Kilo-Bombe, die der untergetauchte Ludil angeblich in einer konspirativen Wohnung entdeckt haben will, sagte der grüne Abgeordnete Ströbele, er habe beweiskräftige Hinweise, dass diese 5-Kilo-Bombe von einem Mitarbeiter des Bundeskriminalamts aus Frankfurt, dem Kroaten Susic, dort hingelegt worden sei. Die Grünen haben gestern wiederholt die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses gefordert. Dieser müsse unter anderem auch die bislang unaufgeklärten Schließfachbomben im Bremer Hauptbahnhof aufklären, die von der RAF seinerzeit heftig bestritten worden sind. Auf jeden Fall wird die Bevölkerung also künftig, wenn sie aufgefordert wird, zur Aufklärung von Sprengstoffanschlägen beizutragen, sich wohl erstmal beim Verfassungsschutz und bei der Polizei erkundigen müssen, ob es sich nicht um einen der Bekämpfung des Terrorismus dienenden Verwaltungsakt handelt. Und weiterhin könnte man sich mal wieder die Frage stellen, ob denn womöglich nicht auch die Selbstmorde der Bader-Meinhof-Gruppe 1977 in Stammheim inszeniert worden sind. Bereits im Jahre 1982 hat ein früherer Beamter des niedersächsischen Verfassungsschutzes bei Generalbundesanwalt Kurt Rebmann Strafanzeige gegen Ernst Albrecht wegen des Bombenanschlags in Celle gestellt. Nach Informationen des FDP-Landtagsabgeordneten Rudolf Fischer ist diese Anzeige damals von Rebmann nach kurzer Überprüfung an die Generalstaatsanwaltschaft in Celle weitergegeben worden. Die stellte das Verfahren umgehend ein, da ihr einziger Zeuge, nämlich der Anzeigeerstatter, von Innenminister Egbert Möcklinghoff keine Aussagegenehmigung bekam. Ebenso abgeschottet wurde der Vorgang damals gegen das Landes- und Bundeskriminalamt. Waldemar Burkhardt, damals Chef des LKA Niedersachsen, hatte Klaus-Dieter Ludil zur Zielfahndung ausschreiben lassen und erfuhr von dessen wahrer Aufgabe erst, als Ludil seinen Beamten mehrfach auf wundersame Weise entwischt war und er, misstrauisch geworden, den Chef des Verfassungsschutzes zur Rede stellte. Von den Verbrechen, die Ludil angeblich aufgedeckt oder verhindert haben soll, hat Burkhardt nach eigenen Angaben bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1983 nichts erfahren. Während also die Kripo hinter dem Schwerverbrecher Ludil her war, der vom Verfassungsschutz immer wieder gedeckt wurde, hatte Sigurd Debus die Folgen des inszenierten Anschlags zu tragen. Ihm wurde der Hofgang mit anderen Gefangenen gesperrt, es wurde strenge Einzelhaft angeordnet, jeder Kontakt zu anderen Gefangenen wurde streng untersagt. Er wurde über mehrere Monate total isoliert und diese Maßnahmen wurden vom Anstaltsleiter Kühling angeordnet, der laut Pressemeldung über den Anschlag informiert gewesen sein musste. Erst nach ein paar Monaten wurde die Isolationshaft durch einen Beschluss des Oberlandesgerichts Celle aufgehoben. Das Gericht hatte Zweifel an der offiziellen Version über den Anschlag und konnte sich deshalb den Argumenten der Knastleitung für die scharfen Haftbedingungen nicht anschließen. Dazu muss man sagen, dass sich die Knastleitung auch noch in diesem Gerichtsverfahren auf den Standpunkt gestellt hat, die Isolationshaft mit dem Anschlag rechtfertigen zu können. Zur Problematik der Undercover Agents meinte der Generalbundesanwalt Kurt Rebmann Anfang 1985 im Spiegelgespräch, dass, Zitat, die Aufgaben der Strafverfolgungsorgane einem ständigen Wechsel unterworfen und die Ermittlungsmethoden jetzt und in Zukunft so vielgestaltig seien, dass man sie nicht gesetzgeberisch in feste Form pressen sollte. Zitat Ende. Will heißen, dass er grundsätzlich für solche Einsätze ist, wie sie von den verfassungsschützerischen Schlaumeiern zum Beispiel in Celle durchgeführt wurden, und dies passt auch dazu, dass er sich jetzt lediglich darüber aufregt, dass er über den Anschlag nicht informiert wurde, ist und nicht etwa über den Anschlag selbst. Auch wir haben uns natürlich in lange schlaflose Nächte so unsere Gedanken über dieses Thema gemacht und in minutenlangen Auseinandersetzungen höchst kontrovers diskutiert. Auf folgendes Kommuniqué konnte man uns dann schließlich einigen. Abgesehen davon, dass wir es grundsätzlich billigen, Löcher in Gefängnismauer zu sprengen, müssen wir verurteilen, dass die Ministerpräsidenten Börner und Albrecht sowie die Innenminister Gross und Mayhofer dieses Vergnügen ausschließlich für sich reklamierten. Obwohl genug Platz vor dem Gefängnis gewesen wäre, hielt dieses Quartett es nicht für nötig, auch Kurt, den Generalbundesanwalt und uns zu diesem Schauspiel einzuladen. Wir werfen diesem Quartett extremen Egoismus vor und drücken jetzt auf diese Weise unsere tiefste Missbilligung aus.